On the one hand, we need predictability and fairness for the first movers, those who did their homework successfully. That means that we have to stick to the agreed targets. On the other hand, we need to listen to the voices and the stakeholders that ask for more pragmatism in these difficult times and technology neutrality, especially when it comes to the 2025 targets and related penalties in case of non-compliance.
Das war EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie will die Klimavorgaben für Autokonzerne aufweichen. Etliche Hersteller haben die Umstellung auf E-Mobilität verschlafen und beklagen sich jetzt, dass ihnen deshalb Bußgelder in Milliardenhöhe drohen. Oder besser gesagt, drohten. Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Hi!
Hi! Ihr hört die Folge vom 7. März 2025 und das sind heute unsere Themen. Als erstes sprechen wir über ein Thema, das in dieser Woche ganz oben war in den Schlagzeilen, nämlich das milliardenschwere Finanzpaket, auf das sich Union und SPD am Dienstagabend geeinigt haben. Wir schauen uns das unter Klimagesichtspunkten an. Die EU will die Abgasvorschriften für Autos lockern, Susanne hat es gerade gesagt. Vielen Autokonzernen bringt das Vorteile, dem Klima aber nicht. Und unser letztes und drittes Thema, der deutsche Kohleausstieg. Der spart bisher womöglich gar keine Emissionen. Warum? Das gucken wir uns gleich zusammen an.
Genau, aber wir starten eben mit unserem ersten Thema. Am Dienstagabend haben sich Union und SPD geeinigt auf ein sehr, sehr groß dimensioniertes Finanzpaket. Und zwar für Verteidigung und für Infrastruktur. Für Verteidigungsausgaben soll die Schuldenbremse gelockert werden, sodass für die Bundeswehr praktisch unbegrenzt Kredite aufgenommen werden können. Für die Infrastruktur soll es ein Sondervermögen geben von 500 Milliarden Euro für die kommenden 10 Jahre.
Wir gucken uns das gleich noch genauer an, aber zuerst noch ein paar Worte zum Hintergrund. Das ging ja jetzt wirklich sehr schnell. Die Einigung kam nicht mal 10 Tage nach der Bundestagswahl. Und das liegt natürlich daran, dass das Paket noch vom alten Bundestag beschlossen werden soll. Das ist der Plan. Denn man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Das Grundgesetz muss ja geändert werden. Und Union und SPD wollen eben nicht auf die Zustimmung der Linken oder der AfD angewiesen sein, die im neuen Bundestag ja zusammen eine Sperrminorität haben werden. Auch die Bundesländer müssen zustimmen und das Paket berücksichtigt deshalb auch ihre Interessen. Von den 500 Milliarden für Infrastruktur sollen die Länder 100 Milliarden bekommen und auch sehr wichtig, die Schuldenbremse soll so reformiert werden, dass die Länder künftig auch außerhalb einer Notlage Kredite aufnehmen können. Und zwar genauso wie bislang der Bund, also 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Bislang ging das nicht. Bislang schreibt die Schuldenbremse den Ländern einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das macht es den Ländern also noch mal viel schwieriger als dem Bund.
Und wir wollen uns dieses Paket jetzt mal unter Klimagesichtspunkten anschauen. Da gucken wir jetzt nicht vordergründig auf die steigenden Verteidigungsausgaben. Die bringen fürs Klima ja mehr oder weniger gar nichts oder eher sogar im Gegenteil. Das haben wir auch in der Podcast-Folge uns schon mal angeguckt. Denn ja, Rüstung und Krieg sind ja eher große Verursacher sogar von Emissionen. Ja, sondern wir schauen auf dieses 500 Milliarden Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur.
Ja, das ist ja eine ganz enorme Summe, 500 Milliarden über 10 Jahre beziehungsweise 50 Milliarden pro Jahr. Na, und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eine Riesenchance, um unsere Infrastruktur fit zu machen für eine klimaneutrale Zukunft. Also um die Energiewende voranzutreiben, um eine Verkehrswende hinzukriegen, um eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufzubauen und so weiter und so weiter. Wir wollen ja in 20 Jahren klimaneutral sein, 2045. Und dafür sind ja auf jeden Fall erhebliche Investitionen notwendig. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Klimamaßnahmen werden in dem Finanzpaket nicht explizit erwähnt. Das scheinen Union und SPD nicht so richtig auf dem Schirm gehabt zu haben.
Also das Sondervermögen, das soll ja zur Instandsetzung der Infrastruktur eingesetzt werden. Aber was damit genau gemeint ist, das ist eben noch offen. Unter Umweltfachleuten geht deshalb die Befürchtung um, dass die Milliarden womöglich vor allem in Beton gegossen werden und die Infrastruktur nicht wirklich zukunftsfähig wird, also viel Neubau anstatt Sanierung zum Beispiel. Die Grünen jedenfalls, die haben ihre Zustimmung zu dem Finanzpaket auch erstmal offen gelassen und sie haben kritisiert, dass eben bei den Plänen der Klimaschutz fehlt. Ob sie noch was hineinverhandeln können in das Paket, also zum Beispiel eben, dass Zahlungen an Klimaschutz gebunden werden oder zumindest daran gebunden werden, dass sie nicht klimaschädlich sind oder irgendwie sowas, das wird man sehen.
Ja, die Grünen hätten ohnehin lieber eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse, nicht nur eine Ausnahme für Verteidigungsausgaben. In dem Zusammenhang hat der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Andreas Audretsch, Friedrich Merz sogar Wählertäuschung vorgeworfen, da Merz ja vor der Wahl versprochen hatte, die Schuldenbremse werde nicht gelockert. Und jetzt soll es eben doch gemacht werden und das auch noch ganz schnell mit dem alten Bundestag. Nächste und übernächste Woche soll das Paket bereits beschlossen werden.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat Autokonzernen in Aussicht gestellt, dass ihre Abgasvorschriften gelockert werden. So werden sie wohl den Bußgeldern entgehen, die anfallen, weil sie sich eben nicht um Klimaschutz bei ihren Fahrzeugen gekümmert haben. Und ich kläre vielleicht erstmal nochmal kurz, wie das eigentlich funktioniert. Also die Autokonzerne, die haben auf EU-Ebene sogenannte CO2-Flottengrenzwerte. Tolles Wort. Und also Flotte bedeutet, dass es eben nicht um das einzelne Fahrzeug geht, sondern um den Durchschnitt aller Neuwagen eines Herstellers, also seiner Flotte. Und da galt jetzt während der letzten 4 Jahre ein Wert von 95 Gramm CO2-Ausstoß pro gefahrenem Kilometer. Und jetzt, also seit 2025, ist das gesunken auf 93,6 Gramm. Also es ist ein bisschen strenger geworden. Und wer das nicht schafft, diese Grenzwerte im Durchschnitt einzuhalten, der muss Strafe zahlen.
Ja, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, es ist ja nur ein Unterschied von 1,4 Gramm und trotzdem diese Aufregung. Also etliche europäische Autohersteller, die haben schon letztes Jahr gewarnt, sie würden ab diesem Jahr eben Milliarden zahlen müssen, weil sie diese Grenzwerte nicht schaffen würden. Und sie haben eine Abschwächung gefordert. Und die haben sie jetzt auch bekommen, nicht in Form einer Wiederhochsetzung des Grenzwerts, aber in Form einer Verlängerung. Das heißt also, dieser Grenzwert von 93,6 Gramm, der soll laut von der Leyen weiter gelten, aber nicht nur dieses Jahr, sondern die Autokonzerne sollen insgesamt 3 Jahre Zeit bekommen, um das umzusetzen. Für die Autokonzerne ist es gut. Ja, fürs Klima aber eben nicht. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, das würde zu mehr Emissionen in Höhe von bis zu 50 Millionen Tonnen CO2 führen. Und das ist mehr als die gesamtjährlichen Emissionen von Ländern wie Schweden oder Portugal.
Hintergrund ist die schlechte Strategie vieler Autokonzerne, die zu wenig auf Elektroautos gesetzt haben und zu wenig auf Kleinwagen. Also auch im Verbrenner oder vor allem auch im Verbrennersegment. Elektroautos gelten in der Rechnung als emissionsfrei. Also man kann sie als Autobauer sich selbst mit 0 Gramm CO2 in den Durchschnitt einrechnen und den also so deutlich senken. Das haben viele Autobauer genutzt, um auf der anderen Seite weiter besonders schwere Verbrenner zu bauen. Also das SUV-Segment ist ja sehr beliebt, sowohl bei KäuferInnen als auch bei den Autokonzernen. Genau. Also man hat lieber das gebaut, statt da auf kleinere, leichtere und entsprechend auch klimafreundlichere Modelle zu setzen. Und jetzt läuft der Verkauf von E-Autos ja aber schleppend. Und das heißt, das reicht eben in vielen Fällen nicht aus, um damit diese Flotte von schweren, klimaschädlichen Autos insgesamt schön zu rechnen.
Ja, genau. Und das hat auch damit zu tun, dass die Ampelregierung ja die Kaufprämie bei E-Autos Ende 2023 gestoppt hat in ihrer Haushaltskrise. Danach ist der Absatz massiv eingebrochen. Aber es gibt eben auch nur ein sehr eingeschränktes Angebot von E-Autos der europäischen Hersteller. Vor allem die halbwegs preisgünstigen Modelle fehlen.
Ja, ich habe da neulich so eine Umfrage gesehen, die ging auch durch die Medien, wo AutofahrerInnen danach gefragt wurden. Und der wichtigste Punkt, der gegen den Kauf eines E-Autos sprach, der war eben der Preis. Und ja, VW hat zum Beispiel jetzt am Mittwoch seinen neuen ID Everyone vorgestellt, also das erste E-Modell der Marke für rund 20.000 Euro. Ja, aber eben wahnsinnig spät. Also vor allem, weil man ja Angst vor der chinesischen Konkurrenz hat. Denn die Vorstellung dieses Modells heißt ja auch nicht, dass man das Auto ab jetzt kaufen kann. Die Serienversion, die soll erst 2027 folgen. Also das dauert alles auch noch ein paar Jahre.
Ja, übrigens gibt es aber auch Autokonzerne, die nicht über die CO2-Flottengrenzwerte geklagt haben, zum Beispiel BMW. Ja, der Hersteller ist gerade dabei, sein Stammwerk in München komplett auf E-Autos umzustellen. Ab 2027 sollen da nur noch vollelektrische Fahrzeuge hergestellt werden. Und BMW hat schon vor ein paar Wochen der Presse gegenüber gesagt, also wir brauchen keine Lockerung oder Verschiebung bei den CO2-Grenzwerten. Wir schaffen das. Und auch der Stellantis-Konzern, also Fiat, Peugeot, Opel, hatte sich gegen die Lockerung ausgesprochen. Ist ja auch wirklich blöd für Konzerne, die richtig investiert haben in Klimafreundlichkeit, um keine Strafzahlungen leisten zu müssen. Wenn jetzt die Konkurrenz, die das nicht gemacht hat, trotzdem einfach davonkommt. Also beziehungsweise sich eben mehr Zeit lassen kann, ohne finanzielle Nachteile.
Ja, von der Leyen war jedenfalls zuversichtlich, dass die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament ihrem Vorschlag auch schnell zustimmen werden. Und das lässt auch schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, also das lässt auf jeden Fall mit Sorge auf anstehende Diskussionen zum Verbrennerverbot blicken. Ab 2035 dürfen ja nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden in der EU. Und das wollen zum Beispiel die Union in Deutschland und ihre Fraktion im EU-Parlament, die konservative EVP, schon wieder kippen. Also da steht noch weitere Ärger ins Haus.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Und zwar wollen wir uns den deutschen Kohleausstieg nochmal genauer anschauen. Da mehren sich ja in den vergangenen Wochen die Meldungen, der Kohleausstieg würde dem Klima gar nichts bringen. Und da wollen wir drüber sprechen, was da dahinter steckt. Also nochmal kurz zum deutschen Kohleausstieg. Bundestag und Bundesrat haben 2020 ein Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Das ist also noch das Werk der letzten großen Koalition. Und demnach soll das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland 2038 spätestens vom Netz gehen. Das gilt aktuell noch für mehrere Braunkohlekraftwerke in der Lausitz.
Und aber ansonsten gehen ja jetzt schon jedes Jahr Kohlekraftwerke vom Netz. Und das ist natürlich erstmal sehr gut fürs Klima. Kohleverbrennung ist klimaschädlich und wenn man damit aufhört oder das reduziert, dann wird man einfach klimafreundlicher. Und das macht sich jetzt auch schon mehrere Jahre in der deutschen Klimabilanz bemerkbar. Aber, und das ist der Punkt, um den es bei den aktuellen Meldungen geht, Deutschland ist ja Teil der Europäischen Union und des europäischen Emissionshandels. Und der funktioniert ja so, es gibt eine Gesamtmenge an Zertifikaten. Und wenn es viel Nachfrage danach gibt, also viele Unternehmen, die CO2 ausstoßen wollen, dann steigen da die Preise. Und lässt die Nachfrage aber nach, sinken die Preise. Und dann ist es vielleicht für manche Marktteilnehmer, die eigentlich gesagt hätten, wir investieren in Klimaschutz, vielleicht lukrativ zu sagen, nö, also das Ausstoßen von CO2, das kostet uns jetzt so wenig, wir machen lieber das. Sprich, wenn ja, Deutschland zum Beispiel eben weniger von den europäischen Zertifikaten nutzt, durch den Kohleausstieg, dann nutzt sie wahrscheinlich einfach jemand anders.
Ja, deshalb war der Plan der Bundesregierung eigentlich, wir lassen Zertifikate stilllegen, die die deutsche Energiewirtschaft durch den Kohleausstieg nicht mehr braucht. Wir ziehen sie also aus dem Markt raus. Ja, aber nun haben FDP-Abgeordnete im Bundestag die Regierung dazu befragt, also speziell das Wirtschaftsministerium von aktuell noch Robert Habeck. Und was herauskommt, zunächst mal hat das mit dem Zertifikate-Stilllegen überhaupt nicht geklappt.
Ja. In der Antwort auf diese FDP-Anfrage muss die Bundesregierung einräumen, dass die EU-Kommission die eingereichte Löschungsnotifizierung für die Zertifikate nicht akzeptiert habe. Also das heißt, die EU, die kennt die nach deutschem Recht vorgesehene Berechnungsmethode für die Menge der Zertifikate nicht an. Das gilt nun allerdings erstmal nur für die Zertifikate im Jahr 2021. Also wir hängen da so ein paar Jahre hinterher, wie das ja bei so verwalterischen Sachen oft ist. Bis Ende Mai muss die Bundesregierung jetzt die Löschung der Zertifikate für die Kraftwerksstilllegungen aus dem Jahr 2022 beantragen. Ja, das heißt, das ist jetzt möglicherweise kein Dauerproblem, sondern betrifft jetzt erstmal vielleicht nur die Emissionen von einem Jahr. Peinlich genug. Und es ist nun aber so, dass unser Autor Bernward Janzing beim Wirtschaftsministerium nachgehakt hat, ob dann das mit der Berechnungsmethode nun geklärt sei. Also ob die Anerkennung eben für die Folgejahre, also jetzt erstmal 2022, ob die denn jetzt sicher sei. Und er hat da keine Antwort erhalten. Also es bleibt zu hoffen, dass es jetzt nur im allgemeinen Wahlrummel untergegangen ist, aber eigentlich seinen Gang geht, denn ansonsten wäre das schon echt ein großer Fauxpas.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bandorf und Sarah Föson, die uns regelmäßig mit einer Spende unterstützen. Dankeschön.
Von mir auch vielen Dank und ciao, schönes Wochenende.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.